Hallo und willkommen bei Ofenkäse Crimes, dem True Crime Podcast für Ofenkäse und andere Sünden. Guten Morgen, Raffi.
Moinsen.
Ist noch ziemlich früh, ne?
Ja, ich glaube, so früh haben wir noch nie angefangen.
Nee, wir haben jetzt 9.53 Uhr und du warst heute Morgen auch schon so total motiviert. Komm, wir müssen gleich aufstehen, Podcast aufnehmen.
Ja, ich bin noch busy heute. Deswegen muss das irgendwie jetzt noch hier reinpassen.
Okay, dann will ich deine wertvolle Zeit nicht allzu lange in Anspruch nehmen. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Ofenkäse Crimes. Ja, ihr habt es ja schon gehört, mir gegenüber sitzt wieder mein lieber Raphael. Du darfst jetzt nochmal was sagen.
Kikeriki.
Was? Und ja, unser heutiger Fall führt uns nach Belgien, also quasi von Aachen hier nach nebenan, weil Belgien hier nur so 20 Minuten bis zur Grenze ist. Das ist dann sehr praktisch, wenn man morgens immer mal am Sonntag irgendwie einen Kaffee vergessen hat oder noch einkaufen gehen will, kann man das auf jeden Fall sehr, sehr gut machen. Raffi, was verbindest du denn so mit Belgien?
Ich war da noch gar nicht so oft. Wir waren da einmal in Urlaub. Da war ich so 12, glaube ich. Das war ganz schön. Das war in der Nähe der holländischen Grenze am Meer. Ja, ansonsten halt das Bier, klar, und die Fritten. Ich glaube, das ist auch so das, was man hier in Aachen von der Kultur, belgischen Kultur am meisten mitbekommt, das Kulinarische.
Und Reisfladen. Belgischer Stimmt, Reisfladen.
Auch, aber da gibt es doch auch eine Aachener Version von, oder?
Ja, aber meine Oma, Gott hab sie selig, schwört auf den belgischen Reisfladen, auf jeden Fall. Sehr, sehr lecker, müsst ihr auf jeden Fall essen.
Sehr, sehr lecker. Ich weiß nie, ob ich den zu läppsch finde oder nicht, aber irgendwie isst man ihn dann doch. Weißt du, was ich meine?
Nee, der ist sau, dieses Knatschige, dieses Schlonzige.
Ja, da weiß ich nicht, ob ich das geil finde oder nicht, aber dann irgendwie ist es gut.
Doch, es ist sehr lecker. Müsst ihr auf jeden Fall mal probieren, wenn ihr in Aachen seid, belgischen Reisfladen essen oder halt dann in Belgien selbst. Und irgendwie fühle ich mich auch so ein bisschen als halbe Belgierin. Meine Oma und mein Papa sind ja beide in Eupen geboren. Ich glaube, beide in Eupen. Und deswegen fühle ich mich so ein bisschen wie eine halbe Frittekopp. No offense, though.
Hoffentlich werden wir jetzt nicht gecancelt deswegen.
Ich denke eher nicht. Ich glaube, dass man Frittekopp, dass das okay ist, wenn man das sagt.
Okay, dann erzähl doch mal, was du heute mitgebracht hast. Ich weiß fast nichts über den Fall.
Ja, das ist auch ganz gut so. Ich habe mich auch ganz, ganz lange wirklich zurückgehalten. Die Geschichte, die ich euch heute erzählen möchte, begleitet mich jetzt schon so ein bisschen länger. Ich glaube, das war jetzt so vor anderthalb Monaten, dass ich morgens auf dem Weg zur Arbeit im Radio etwas über den Prozessbeginn gehört habe. Das heißt, die Sache ist auch jetzt wieder ganz, ganz aktuell. Und als ich dann dazu recherchiert habe, was da wirklich passiert ist in Belgien, habe ich sofort gedacht, das muss ich für euch recherchieren. Und ja, worauf ich auf dieser Recherche gestoßen bin, das möchte ich euch heute erzählen. Die Namen der Betroffenen haben wir für die heutige Folge geändert. Heute spreche ich hier ganz besonders die explizite Triggerwarnung aus. Wir sprechen heute unter anderem über Rassismus, Folter, Tierquälerei und auch von expliziter Gewalt. Und wenn ihr generell einen sehr empfindlichen Magen habt oder irgendwie unter einer Emetophobie leidet, also generell Körperflüssigkeiten euch anekeln, dann überspringt bitte die heutige Folge. Die Infos und die Quellen zu dem heutigen Fall stehen wie immer in den Shownotes der Folge oder ihr besucht uns einfach auf Instagram, dort heißen wir Ofenkäsecrimes mit AE. Ja, und auch hier möchten wir uns nochmal besonders für euren lieben, lieben Support bedanken und können einfach nur sagen, vielen Dank, dass ihr uns da immer so tatkräftig unterstützt. Belgien 2018. Leuven ist eine belgische Stadt in der Region Flandern. Die meisten Menschen, die hier leben, sprechen Flämisch oder sie bezeichnen sich als niederländischsprachige BelgierInnen. Mit dem Zug braucht man von Brüssel ca. 20 Minuten in die gemütlich und gleichzeitig prächtig wirkende Stadt Leuven, die mit ihren gotischen Gebäuden und den zahlreichen urigen Kneipen direkt ins Auge fällt. Berühmt ist auch die im Jahre 1425 gegründete Katholische Universität in Löwen. Das Gebäude sieht von außen mehr aus wie ein Schloss und wer hier Vorlesung genießt, fühlt sich ein bisschen wie in der großen Halle von Hogwarts. Darüber hinaus gilt die Universität als sehr renommiert. 16 verschiedene Fakultäten mit verschiedenen Fächern. Und neben diesen Fächern gibt es auch noch verschiedene Clubs und StudentInnenverbindungen, deren konservative Mitgliedschaft sich nach den Heimatorten der Mitglieder bestimmen. Diese Verbindungen sind allerdings meist geschlechtergetrennt. Die StudentInnen in Löwen machen einen großen Teil der Bevölkerung aus. Von den ca. 100.000 EinwohnerInnen sind ungefähr 35.000 StudentInnen vertreten, die sich nach den Vorlesungen am Alten Markt einen Kaffee in der Mittagssonne gönnen oder das Nachtleben in Löwen genießen. Die Studienzeit ist für viele junge Menschen eine sehr prägende Zeit. Ein neues Lebenskapitel, neue Menschen, Freiheit, das erste Mal weg von zu Hause, auf eigenen Beinen stehen. Doch für einen dieser Studenten bedeutet die Zeit an der Universität Löwen in Belgien die grausamsten Stunden und das Ende seines jungen Lebens. Wir schreiben den 4. Dezember 2018. Auf dem Marktplatz der historischen Stadt Löwen steht Ibra. Ibra studiert im 3. Semester Bauingenieurwesen. Er ist der Sohn eines eingewanderten Senegalesen und einer belgischen Mutter. Sein Vater arbeitet am Fließband, ist stolz auf seinen Sohn. Sieht man sich Bilder von Ibra an, sieht man einen jungen Mann mit kleinen Locken, ein sympathisches Lächeln. Seine Freunde beschreiben Ibra als offenherzigen und lebensfrohen Typ. Die Studententaufe soll seine Eintrittskarte in eine andere Welt sein. Ibra beschloss sich der Studentenverbindung Reusegom, einer elitären Burschenschaft, anzuschließen. Überall in Belgien schließen sich junge Männer dieser Verbindung an. Es ist kein großes Geheimnis, dass viele der Mitglieder Reusegoms bessere Chancen in der Gesellschaft haben und viele Mitglieder einflussreiche Eltern haben, die in der Politik oder als AnwältInnen tätig sind. Die alteingesessene Verbindung besteht bereits seit 1946. In den 70er Jahren entwickelte sich die Burschenschaft zu einer der führenden Burschenschaften unter einem Dutzend Gesellschaften in der Antwerpse Gilde oder auch der Organisation der Antwerpener Burschenschaften und Sororitis in Löwen. Zum Zeitpunkt seiner Auflösung im Jahr 2018 hatte der Club rund 30 aktive Mitglieder. Alle Mitglieder waren Studenten der Rechtswissenschaften, Ingenieurwissenschaften und Wirtschaftsingenieurwesen an der KU Löwen. Die Burschenschaft gilt als elitär und schützt ihre Exklusivität durch eine Tradition extremer Verschleierung. Doch kommen wir erstmal zur Namensherkunft. Raffi, hast du schon mal den Begriff Reusegom gehört?
Nee, keine Ahnung.
Okay.
Aber ich glaube auch, dass das hier in Deutschland nicht so bekannt ist.
Also. Genau. Ja, also es ist auch nicht bekannt. Ich musste auch erstmal googeln. Man findet, wenn man zu dem Fall von Ibra googelt, halt immer wieder diesen Namen, weil es halt um diese Burschenschaft geht.
Ja.
Und diese Burschenschaft heißt eben Reusegom. Ich habe keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche. Ich konnte nichts dazu finden, wo das mal jemand diesen Namen ausspricht. Und der Name leitet sich ab von dem Wort Reusekis oder Reusekis. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht, irgendwie so. Und Reusekis sind kleine Riesen, heißt es. Und es gibt eine Tradition in Antwerpen, ist das, meine ich, habe ich gelesen, dass da jedes Jahr so ein kleiner Umzug stattfindet mit so Puppen, mit so Holzpuppen. Und das sind halt so drei große Holzpuppen, die werden Reusekis genannt. Und Reusekis werden auch Little Giants, also die kleinen Riesen, genannt. Und die gibt es schon super, super lange. Also das wurde irgendwie schon 17, was weiß ich was gemacht, dass halt immer diese Puppen durch die Stadt geführt werden und damit Tänze aufgeführt werden. Und das ist wohl sowas super Traditionelles dort in Antwerpen. Das sind die Puppen, die ich dir gestern Mittag beim Kaffeetrinken gezeigt habe.
Ja, die sahen ziemlich creepy aus.
Ja, die sind so
ein bisschen in die Richtung von so süddeutschen,
genau,
Masken gehen die irgendwie.
Genau, so sehr holzig, wachsig sehen die Gesichter aus. Diese Figuren wurden auch irgendwie nie verändert, habe ich gelesen. Die werden immer nur so ein bisschen restauriert.
Mhm.
Also kann ich euch auf jeden Fall auch mal ein Bild von Reim machen. Und daher leitet sich eben der Name dieser Burschenschaft ab. Um in diese prestigereiche Gruppe aufgenommen zu werden, müssen Anwärter, die auch Schachten genannt werden, bestimmte Aufnahmerituale bestehen. Und so steht Ibra vor seiner ersten Aufgabe. Gekleidet in einer weißen Robe verkauft er Rosen an PassantInnen. Ibra war nicht alleine an diesem kalten Wintertag. Zwei andere Studenten wollten ebenfalls in den Kreis der Reusegom-Mitglieder aufgenommen werden. Und so begann für die jungen Studenten die zweitägige sogenannte Taufe und das Martyrium für Ibra. Eine flämische Zeitung hat die letzten Tage des jungen Studenten rekonstruieren können. 4. Dezember, 16.02 Uhr im Stadtzentrum von Löwen. Ibra hatte 30 Rosen weniger verkauft als die beiden anderen. Er war schon so betrunken, dass er nicht mehr sprechen konnte. Wenn man in der vorgegebenen Zeit nicht genug Rosen verkaufte, musste man hochprozentigen Alkohol und ein Glas Brocken mit Milch trinken, erinnert sich einer der Anwärter. Etwas später gegen 19.02 Uhr beobachteten PassantInnen in der Mexelstraße, Zitat, dass der Junge mit der dunklen Hautfarbe über die Straßen torkelte. Nach dem Rosenverkauf machten sie sich gemeinsam, die Schachten und die Reusegom-Mitglieder, auf den Weg zu Ibras Wohnung. Aber nicht etwa, um den jungen Studenten eine Chance zu geben, etwas zu essen oder ihren Rausch auszuschlafen. Nein, sie mussten weiter beweisen, wie sehr sie das hier wollen. Sie mussten zeigen, dass sie dafür gemacht sind, bei den ganz Großen mitzuhalten, sich einen Platz in der oberen Gesellschaftsliga verdient haben. Reusegom war bekannt dafür, dass alle Rituale strikt geheim gehalten wurden. Angekommen in Ibras Wohnung werden die Schachten gezwungen, 1,5 Liter Gin zu trinken. Falls die jungen Männer sich schließlich doch übergeben müssen, weil der Körper diese Mengen an Alkohol einfach nicht abbauen kann, urinieren die Mitglieder auf die am Boden liegenden Studenten. In einem späteren Interview beteuerte ein Mitglied, dass sie aber immerhin die Schachten in eine Position legten, so dass sie wenigstens erbrechen konnten. Meistens ist genau aber das gewollt, damit die Schachten überhaupt noch an den anderen Aufgaben zur Aufnahme teilnehmen können. Währenddessen werden den Schachten immer wieder Quizfragen gestellt, die sie zu beantworten haben. Gegen 21 Uhr wird weiter getrunken. Oder sollte man eher sagen, weiter eingeflößt. In einer Bar namens Rumba ärgert sich der Vorsitzende der Reusegoms darüber, dass man ja nur Ärger mit diesen jungen Studenten habe, nachdem einer der Schachten betrunken im Eingang der Bar liegt. Um 23.59 Uhr kommt Ibra völlig erschöpft an seinem Studentenzimmer an. Die Wasserhähne wurden von den Mitgliedern abgedreht. Auf keinen Fall dürfen die Schachten Wasser trinken. Dann wäre das Aufnahmeritual vorbei. Sie legten den sturzbetrunkenen und kaum ansprechbaren Ibra auf sein Bett, steckten ihm eine Schere ins Haar, verteilten darauf Ketchup und Schokolade. Das Abschneiden der Haare am nächsten Morgen gehörte ebenso zur Prozedur des Aufnahmerituals. Am nächsten Morgen wurde Ibra gegen 10 Uhr abgeholt. Ibra schien nicht wirklich anwesend zu sein, reagierte nicht auf Fragen. Trotzdem wurde er mitgenommen, nach Forsola. Da er sich kaum selbst auf den Beinen halten konnte, wurde er von zwei Mitgliedern an den Armen in das Auto auf die Rückbank gesetzt. In dem Vorort von Antwerpen sollte der zweite Teil der Taufe stattfinden. Die Fahrt von Löwen nach Forsola dauert ungefähr eine Stunde. Bevor die Fahrt losging, gingen einige Mitglieder noch in eine Tierhandlung. Dort kauften die Reusegoms einen Aal, Mäuse, Eier und Fischöl. Eine Frau, die an der Universität arbeitete, beobachtete die jungen Männer und ging auf sie zu. Sie wurde bei der Ansprache auf Ibras Zustand allerdings zur Seite geschoben. Gegen 12 Uhr kamen Ibra sowie die beiden anderen Studenten und die Mitglieder der Verbindung an einem Haus der Reusegom-Verbindung an. Im Garten dieses Hauses wurde die nächste Aufgabe mitgeteilt. Die Schachten müssen sich metertiefe Gruben in die nasskalte Erde eigenhändig graben. Dort müssen sie den Rest des Nachmittages und des Abends in einem Loch verbringen. Einer der Mitglieder schreibt in die WhatsApp-Gruppe der Reusegoms: Schachten schaufeln Gruben, Ibra schon reif für die Tonne. Die anderen beiden sind aber noch in Ordnung. Das Grubenritual ist sagenumwoben. In den Kneipen von Löwen erzählt man sich oft über das Ritual, das von allen nur The Pit genannt wird. Ziel dieses Rituales sei es, durch das Ausharren in der Grube und dem gemeinsamen Singen von Liedern ein untrennbares Band zwischen den Mitgliedern zu schaffen. Bei nur 6 Grad Celsius verharren nun Ibra und seine 2 Kommilitonen in der Grube. Diese wurde obendrauf noch mit eiskaltem Wasser bis zu den Knien gefüllt. Was folgt, ist eine Reihe von Tests und Fragen. Diejenigen, die korrekt antworten, bekommen zur Belohnung Wasser. Diejenigen, die falsch antworten, werden genötigt, Fischöl, Muscheln, Sardinen oder isländischen Fisch zu essen. Bei diesem Fisch handelt es sich um sogenannten, ich hoffe, ich spreche es richtig auf, Surströmming, einer schwedischen Fischspezialität, die in Milchsäure gegart wird. Der Geruch soll wohl so bestialisch sein, dass dieser Surströmming auch verboten ist in Schweden in öffentlichen geschlossenen, also dass der halt in geschlossenen öffentlichen Raum nicht gegessen werden darf. Hast du das schon mal gehört von dem Fisch, Raffi? Diesen Surströmming?
Ja, ja. Das kennt man wohl so vom Hörensagen, aber ich würde das auch nie essen wollen.
Ja, da gibt's auch ganz krasse YouTube-Videos, wie Leute in so einem Wohnwagen diesen Surströmming aufmachen und halt sofort sich übergeben müssen, weil das halt so schlimm stinken muss. Ja, sie wurden halt dann gezwungen, diese Fischsachen zu essen, warum auch immer sie da Meeresfrüchte genommen haben, ist ja auch alles total salzig und so. Ja, wurden auf jeden Fall dann gezwungen, die Sachen zu trinken und zu essen. Und mehrere Anwesende bestätigten ebenfalls, dass sie auch wiederholt den Urin der Mitglieder tranken, auch einfach, weil sie so einen starken Durst hatten und ja, dann halt den Urin zu trinken bekommen haben, anstatt Wasser. Die Reusegor-Mitglieder waren begeistert von Ibras Willensstärke. Also wurde er zum sogenannten Rettungsschwimmer erkoren. Den Aal, den die Mitglieder morgens in der Tierhandlung gekauft hatten, wurde nun in die Grube gelassen. Ibras Aufgabe war es, den schwimmenden Aal zu fangen und ihm den Kopf bei lebendigem Leibe abzubeißen. Die anderen Mitglieder müssten währenddessen einen lebenden Goldfisch aus einer Tüte herunterschlucken. Normalerweise befindet sich neben der Grube eine Glocke, die die Schachten läuten dürfen, wenn sie aufgeben möchten. Dieses Jahr wurde die Glocke allerdings vergessen. Gegen 19.08 Uhr wird ein Foto von Ibra in die WhatsApp-Gruppe der Reusegoms gesendet. Ibra liegt im Gras. Ein Mitglied schreibt, dass ihm bestimmt kalt sei. Das anwesende Mitglied am Brunnen schreibt zurück, alles okay, wir haben ihm trockene Sachen angezogen. Außerdem hören wir ihn auch noch ein bisschen leise schnarchen. 69 Minuten nach dieser WhatsApp-Nachricht werden so langsam auch einige andere Mitglieder nervös und ziehen Ibra nun vollständig aus der Grube. Um 20.18 Uhr wird ein weiteres Bild gepostet. Ibra liegt bewusstlos am Boden. Einige der Mitglieder entscheiden sich, Ibra in ein geheiztes Auto zu setzen. Andere wiederum scheint der Zustand des jungen Studenten nicht zu interessieren. Einer der Mitglieder wollte ihm auch eine Fanta geben, wurde aber dann von einem höheren Mitglied der Reusegoms zurückgepfiffen. Ibra lag nun wieder im Haus. Nicht mehr ansprechbar begann er komische Geräusche von sich zu geben. Sarge, ein Mitglied von Reusegom, entscheidet, dass Ibra ins Krankenhaus muss. Er wählt die Nummern auf der Taste. 112. Hallo, also ja, wir hatten hier eine Taufe und während einer Übung, also ja, da wurde einer unserer Täuflinge ja ohnmächtig. Naja, den ganzen Tag, es ist ja so kalt und bestimmt ist er auch müde. Also wir wissen auch nicht weiter. Den Mitgliedern wird geraten, Ibra die Beine hochzulegen. Naja, also er ist ja auch nur so ein bisschen bewusstlos, sagt einer der Reusegor-Mitglieder am Telefon. Dass Ibra Riesenmengen an Fischöl trank und Unmengen von Alkohol in seinem Blut hatte, erwähnte der Anrufer nicht. Das geplante abendliche Ritual, 2 Stunden nackt allein im Wald zu liegen und eine weitere abschließende Taufzeremonie in den Pfadfinderhallen der Reusegoms, wird auf Eis gelegt. Als die Mitglieder mit Ibra in der Notaufnahme ankommen, mehr als 2 Stunden nach dem Senden des ersten Bildes in der WhatsApp-Gruppe, scheint sein Zustand lebensbedrohlich zu sein. Die anderen beiden Schächte werden ebenfalls eingeliefert, können das Krankenhaus aber relativ bald wieder verlassen. Ibra ist stark unterkühlt, seine Gesichtsfarbe ist grau, Lippen und Finger bereits blau von Kälte und aus seiner Nase und seinem Mund läuft Blut. Seine Körpertemperatur ist auf 27,2 Grad gesunken. Und da entscheidet man so ein bisschen, ja, die Unterkühlungsgrade, da habe ich mich so ein bisschen drüber gelesen. Also es gibt zum einen das Unterkühlungsstadium, das heißt dann Abwehrstadium. Das ist, wenn die Körpertemperatur so bei 34 bis 36 Grad ist. Dann das Erschöpfungsstadium, wo die Körpertemperatur so bei 34 bis 27 Grad ist. Und dann tritt auch eigentlich schon der sogenannte Kältetod ein. Also sobald die Körpertemperatur unter 27 Grad ist, ist dann quasi finito. 22 Minuten später wird Ibra ins Universitätskrankenhaus von Antwerpen eingeliefert. Ein Notarzt stellt dort einen extrem hohen Salzgehalt im Blut fest, der seit Stunden eine starke Übersäuerung verursacht. Und diese Übersäuerung nennt man im medizinischen Bereich Azidose. Und auffallend bei der metabolischen Azidose ist eine verstärkte und übermäßig tiefe Atmung, wird auch sogenannte Kussmaulatmung genannt. Und damit versucht der Körper der Übersäuerung entgegenzuwirken, indem er halt ja vermehrt saures Kohlenstoffdioxid ausatmet. Eine Sonderform der metabolischen Azidose ist die diabetische Ketoazidose. Bei diesen Patienten riecht der Atem neben den bereits erwähnten Symptomen auffallend stark nach Aceton. Wird die Übersäuerung nicht ausgeglichen, stirbt der Patient. Während die Mitglieder auf dem Flur ängstlich warten und Ibras Eltern eilig herbeigerufen werden, kommt der Befund. Multiples Organversagen. Ibra, den sie an zwei aufeinanderfolgenden Tagen schikanieren und folterten, ist tot. Später in der Nacht folgt eine weitere WhatsApp-Nachricht in der Gruppe, die sich einen Tag später auflösen sollte. Eigentlich sind wir echt ein Haufen Affen, nicht wahr? Mit dieser Taufe. Es ist ja eigentlich unmenschlich, was dort passiert ist. Eine gelöschte WhatsApp-Gruppe sowie Fotos und Videos, die von den ErmittlerInnen am Wochenende nach Ibras Tod sichergestellt wurden, zeigen, dass Reusegom-Mitglieder das Hüttengelände und Ibras Zimmer gereinigt haben, während er im Krankenhaus lag. Auch andere Beweise tauchten auf. Zwei Monate vor seinem Tod gaben Reusegom-Mitglieder Ibra, der im September Mitglied der Verbindung geworden war, den Befehl, ein verwüstetes Partygelände unter Verwendung einer rassistischen Beleidigung zu reinigen. Die Burschenschaft hatte sich wenige Tage nach Ibras Tod offiziell aufgelöst. Aber ein Video, das etwa einen Monat später aufgenommen wurde, zeigt ehemalige Mitglieder, die einem schwarzen Obdachlosen ein rassistisches Lied vorsingen. Die Reusegom war für ihre Schikanen berüchtigt, da es in der Vergangenheit Probleme mit Tierquälerei gab. Im Jahr 2013 wurde von den Mitgliedern erwartet, dass sie sich ein akademisches Jahr lang um ein Kaninchen kümmern und es dann töten und essen. Im selben Jahr verklagte eine Tierschutzorganisation ehemalige Mitglieder wegen der Misshandlung und Tötung eines Ferkels im Jahr 2009. Sie zahlten jeweils 400 Euro, um eine Strafverfolgung zu vermeiden. Gegen 18 Mitglieder von Reusegom wird ermittelt und seit September steht eine Entscheidung darüber aus, ob sie wegen fahrlässiger Tötung, Verabreichung schädlicher Substanzen, erniedrigender Behandlung und Verweigerung der Hilfeleistung wegen schuldhafter Vernachlässigung vor ein Strafgericht gestellt werden sollen. Bei einer Verurteilung würden ihnen dann bis zu 10 Jahre Gefängnis drohen. Die 18 Verdächtigen, von denen die meisten 2018 etwa 20 Jahre alt waren, sind die Söhne von Personen, die zur juristischen und unternehmerischen Elite Antwerpens gehören. Die Familien haben einige der profiliertesten Anwälte des Landes angeheuert. Die Mutter eines Verdächtigen ist Richterin in Antwerpen, so dass die Ermittlungen irgendwann aus dem Land verlagert werden musste. Juli 2020 erschien ein Mitglied in einem Ku Klux Klan Outfit auf einem Facebook-Foto von 2007. Die Ermittler fanden einen Text von Alexander G., Spitzname Janka, in dem er sich auf unseren guten deutschen Freund Adolf bezog und die Mitglieder davon überzeugte, ihn zum Dompteur für 2018 zu wählen, wie die Person genannt wird, die die Schikanen anführt. Er sagte, er wolle es zu einem verrückten, brutalen Jahr für die Elite machen. Der Tod von Ibra wirft noch viele unbeantwortete Fragen auf. Seine Geschichte hat jedoch ein grelles Licht auf die rassistischen Praktiken in Belgien geworfen und erfordert eine genauere Betrachtung dessen, was in der Gesellschaft und an der Universität dazu geführt hat, dass diese Tragödie überhaupt geschehen konnte. Die Proteste von Black Lives Matter, die nach der Ermordung von George Floyd durch die Polizei in den USA im vergangenen Juni über die ganze Welt hinweggingen, kamen auch nach Belgien. Sie gaben der Antirassismusbewegung Auftrieb. lösten eine wachsende Forderung nach einer Aufarbeitung der brutalen kolonialen Vergangenheit Belgiens in der Demokratischen Republik Kongo aus und veranlassten die Entfernung der Statuen von Leopold II. Raffi, kennst du die geschichtlichen Hintergründe dazu?
Ja, so ein bisschen.
Magst du ein bisschen was erzählen dazu? Boah, also einfach nur so ein bisschen
grob. Ich bin jetzt auch kein Fachmann. Also ich weiß, dass Leopold II. Kolonialzeitalter es irgendwie geschafft hat, für das kleine Belgien Kolonien zu akquirieren, also das einzuordnen. Deutschland, das ja viel größer war, also das Deutsche Reich damals, hat regelrecht darum kämpfen müssen. Und ein großer Konfliktpunkt, auch gerade so zum Ersten Weltkrieg hin, war eben die Kolonialpolitik. Aber Belgien hat es da geschafft, ich sag jetzt mal, unter dem Radar zu fliegen. Und es ist eben nachgewiesen, dass Leopold II. Und seine Schergen im Belgisch-Kongo, so hieß die Kolonie, extrem brutal vorgegangen sind.
Ja, und schon Wahnsinn, dass dann diese Statue immer noch stand, ne? Also.
Ja, in China stehen auch noch Statuen von Mao Zedong und der wird gotthaft verehrt.
Ja, ich weiß. Ja, aber hat mich schon wirklich so ein bisschen gerüttelt. Also ich habe mich mit dieser Geschichte von Belgien jetzt so ein bisschen im Zuge der Recherche befasst. Das ist schon echt brutal gewesen. Also Wahnsinn. Wenn es um Fragen des systemischen Rassismus geht, muss das Land erst noch einen wirklichen Wandel erleben, sagt Mohamed Barry, 28, Sozialarbeiter und Organisator des Black History Month. Er stammt ursprünglich aus Sierra Leone und kam nach Belgien, als er etwa 12 Jahre alt war. Der Tod von Ibra ist in vieler Hinsicht tragisch, sagt er. Als er starb, wurde in den Mainstream-Nachrichten jede Diskussion darüber, dass Ibra ein Schwarzer war, beschönigt, sagt Barry. In Belgien haben die Menschen große Angst davor, die Idee zu begreifen, dass die Hautfarbe einer Person eine Rolle dabei spielt, wie die Welt um sie herum wahrgenommen wird und wie sich das auf ihr Leben und ihre Lebenschancen auswirkt. So kommt es in der Regel zu einer Erosion der eigenen Rasse, sagt Mohamed Barry. Und dann gibt es da noch die zahlreichen Berichte von Studierenden der KU Löwen. Im Oktober 2019 veranstaltete der Studentenzirkel EOS für StudentInnen der Sprach- und Landeskunde eine Party mit dem Thema politisch unkorrekt. Sie war rassistisch, sexistisch, antisemitisch und homophob, sagte Fossia Sadala, 23, Studentin der biomedizinischen Wissenschaften. Die Studenten wurden aufgefordert, Statements zu schreiben, um eine Bar zu dekorieren und kamen mit Zeilen wie »Der Kongo war kein Völkermord, weil sie keine Menschen sind.« Der Leiter der Gesellschaft hielt das Ganze zunächst für einen Scherz. Doch nach einem Aufschrei entschuldigte sich der ganze Kreis. Ja, Frage ist, wie viel diese Entschuldigungen wert sind. Sorry, das noch dazu. Also ich zitiere jetzt nur, das ist nicht, ne? Ja. Diese Enthüllungen lösten unter den StudentInnen und in der breiten Masse der Öffentlichkeit Empörung aus. Für diejenigen, die Ibra am nächsten standen, haben sie seinen Verlust noch schwerer zu ertragen gemacht, schreibt sein bester Freund. Die Ermittlungen zu dem Fall wurden im Juli 2020 abgeschlossen. Im September diesen Jahres sollte das Gericht entscheiden, ob die StudentInnen und wenn ja, wer tatsächlich vor Gericht gestellt werden soll. Mehrere Parteien beantragen jedoch zusätzliche Ermittlungsverhandlungen, sodass die Sitzung verschoben wurde. Nach Abschluss der zusätzlichen Untersuchungen wurde für Juni 2021 ein neuer Prozessbeginn geplant. Da eine der angeklagten Parteien der Gerichtsvorsitzenden Befangenheit vorwarf und einen Antrag auf ihre Absetzung stellte, verzögerte sich der Prozess erneut. Der Befangenheitsantrag wurde abgewiesen. Im August, fast ein Jahr nach dem ursprünglich anberaumten Termin, konnte die Ratskammer zu einem Befund kommen und entschied, alle 18 Reuzigum-Mitglieder an das Strafgericht zu verweisen. Am 24. September diesen Jahres wurden alle Parteien im Fall Ibra vor dem Gericht in Limburg zum ersten Verhandlungstag erwartet. Familie und Freunde von Ibra waren anwesend. Zwei Studenten der Studentenvereinigung Reuzigum und eine Reihe von AnwältInnen hatten sich ebenfalls in Hasselt eingefunden. Es handelte sich um eine Einführungsveranstaltung, in der zusammen mit dem Gericht die eigentlichen Hauptverhandlungstage festgelegt werden sollten. Die Anhörung wurde für eine Stunde unterbrochen, nachdem einer der Anwälte eines Angeklagten die Frage gestellt hatte, ob einer der Richter noch mit der KU Löwen, der Universität des Opfers, verbunden sei. Er forderte die Absetzung dieses Richters. Die Verhandlung soll am 12. Oktober 2021 beginnen. Ist der betreffende Richter bis dahin ersetzt worden, kann die Verhandlung ebenfalls fortgesetzt werden. Wenn nicht, könnte der Anwalt die Zusammenstellung des Gerichtes anfechten und der Prozess könnte erneut verschoben werden. Die Plädoyers würden erst am Freitag, den 22. April 2022 beginnen. Die Infos habe ich von der Zeitung NWS Flandern von Martina Luxen. Die Universität in Löwen zeigte sich nach dem Tod des Studenten tief erschüttert, Zitat. Anfang 2019 leitete sie Disziplinarverfahren gegen einige Studenten ein. 7 seien für mehrere Jahre von der Hochschule verwiesen worden. Einige für immer, teilte die Uni mit. Die Studentenverbindung löste sich nach dem skrupellosen Ritual auf. I had a lot of faith in K.O. Löwen. Wrongly. I sent my son there for a diploma. I got a body back, sagte Ibras Vater. Noch immer gibt es Mitglieder an der K.O. Löwen, die noch an Vorlesungen teilnehmen können und dürfen. Mitglieder der Burschenschaft Reusegom. Der Tod von Ibra hat seine Freunde mit seinem Vater zusammengebracht. Vor der Coronavirus-Pandemie besuchten Ibras Freunde Robrecht und Freya und andere fast jeden Monat Ibras Vater, um gemeinsam Fußball zu sehen. Oder um die von ihm zubereiteten senegalesischen Speisen zu essen. Und immer im Mittelpunkt war Ibra. Ibra, über dessen Lachen sie erzählten. Über dessen Lebensfrohheit sie erzählten. Und der nie für sie in Vergessenheit geraten wird.
Joa, heftig.
Hast du von dem Fall schon mal gehört vorher?
Nee, habe ich noch nicht. Gut, ich meine, der Gerichtsprozess fängt ja auch gerade erst an, deswegen ist es vielleicht noch nicht so.
Ja, das war jetzt vor einer Woche, ne? Dann.
Ja,
genau. Wird auf jeden Fall auch immer mal wieder, also ich gucke jetzt jeden Tag rein, ob es da irgendwelche Neuigkeiten zu gibt, aber ich denke, das wird jetzt noch ein bisschen dauern, ehe da irgendwas ans Licht kommt. Thema Burschenschaften, Raffi. Ja, ich glaube, wir hatten da letztes schon mal drüber geredet. Ich hatte eine Doku geguckt über Burschenschaften auf WDR, glaube ich, war das. Dass es da oft ja zu ja, rechtsradikalen oder rechten Strukturen kommt in so Burschenschaften. Hast du da selbst mal Erfahrungen mitgemacht während der Zeit an der Uni? Kennst du Leute aus Burschenschaften?
Ich kenne Burschenschaftler sogar ganz gut. Und man muss da in der Tat unterscheiden, sehr stark unterscheiden. Da gibt es halt rechtsnationale Burschenschaften, da muss man auch nichts verschleiern, das ist bekannt. Das wird, je weiter in den Süden des deutschsprachigen Raumes man kommt, ich kann nur für Deutschland sprechen, aber für den deutschsprachigen Raum halt immer schlimmer. Österreich ist da bestimmt der Schmelztiegel davon.
Warum gerade Österreich?
Weil es da anscheinend so viele Nazis gibt.
Okay.
Aber da ist das ganz extrem, gibt es aber auch in Deutschland überall. Aber es gibt auch Burschenschaften, die entweder nicht politisch sind oder die vielleicht konservativ oder liberal sind, aber auf jeden Fall nicht rechts. Das muss man immer so ein bisschen unterscheiden. Man kann sich drüber streiten, ob es so zeitgemäß ist, nur Männer aufzunehmen. Das finde ich jetzt persönlich halt Quatsch.
Ich finde dieses ganze System der Burschenschaften irgendwie total kurios. Also,
ja, aber es hat halt viele Vorteile. Also das ist ja jetzt hier ein Paradebeispiel von dem Sinn und Zweck solcher Burschenschaften, da geht es einfach um Machterhalt innerhalb der,
ja, aber jeder, der dann,
der Leute, die da drin sind.
Ja, aber jeder, der nicht in dieser Gruppe ist, ich finde, das hat halt sowas.
Ja, ist halt Machterhalt für eine Elite.
Ja, ich finde.
Und das ist halt so ein Paradebeispiel dafür. Das ist bestimmt nicht überall so. Man muss auch Burschenschaften oder vor allem die nationalistischen Strömungen auch nochmal extrem abgrenzen von anderen Studentenverbindungen. Bei uns in der Straße hier, ein paar Straßen weiter eigentlich, gibt es zum Beispiel eine Musikverbindung, es gibt Sportverbindungen, das ist halt nochmal was ganz anderes.
Ja, ich meine jetzt wirklich so klassische, wie heißen die, Fuchsen oder so, wie nennen die sich denn?
Das sind, glaube ich, in dem Fall die Schachten.
Okay.
Die Füchsen, glaube ich.
Die Jungen.
Ja.
Früher, als wir noch nicht zusammen gewohnt haben, hast du doch gegenüber von so einer, die sah sehr klassisch aus, fand ich, von außen zumindest.
Ja.
Was, weißt du was über die? Nee, ne?
Nee, da weiß ich nichts.
Könnte man mal googeln, was die so machen. Ja, ich finde auf jeden Fall das Konzept irgendwie ein bisschen, also vor allem halt, ne, die Geschlechtertrennung und Gut, hier in dem Fall waren die ja offenkundig super rassistisch und haben ihn putzen lassen und dabei rassistische Lieder gesungen oder auch mit dem, dass sie dem Obdachlosen da rassistische Lieder, was ist das, ey? Das ist ja super ekelhaft.
Also, ja, da spielt halt das mit, was ich gerade gesagt habe. Das ist halt die Leute, wenn das dann so sehr elitär ist, die sind es nicht anders gewohnt, als dass sie halt oben stehen und da wird halt alles, was irgendwie aus deren Sicht gesellschaftlich unter ihnen steht, halt gnadenlos runtergemacht und da ist halt Rassismus ein bewährtes Mittel.
Ja, schrecklich auf jeden Fall.
Ja, und dann noch dieses völlig fehlende Mitgefühl bei diesen Aufnahmeritualen. Ich kann das irgendwie ein Stück weit nachvollziehen, dass man da so ein Ritus schaffen will, um Leute aufzunehmen.
Ja, aber das kann man auch anders machen.
Ja, klar. Das gibt's in allen oder in ganz vielen Bereichen der Gesellschaft, aber so dieses, also das Krankeste finde ich das mit dem Aal.
Ja.
Das finde ich das Krankeste,
wirklich. Da geht es ja auch nicht mehr um Aufnahmeritual. Ich habe ja auch erzählt, dass da einer dieser Typen sich zum Dompteur machen wollte, der sich ja auch als Adolf Hitler total, der ging es ja nur um Machtausübung und Erniedrigung. Ich glaube, dass da ein, also dass da halt die Macht.
Ja, aber super, auf welchem Level halt, ne? Ja,
extrem heftig.
Und dann vor allem diese Tierquälerei, die halt noch betreiben, das finde ich halt wirklich krank.
Ja, und was man halt auch einfach sagen muss, die anderen beiden, die nicht gestorben sind, waren nicht schwarz. Also er wurde da, ich glaube, das wirklich definitiv anders behandelt aufgrund seiner Hautfarbe. Da bin ich fest von überzeugt. Da bin ich wirklich fest von überzeugt.
Ja, kann gut sein, klar.
Ja, und auch die Uni, wie die dann reagiert hat, ne? Also da ist, viele haben halt erzählt, da ist halt ja so ein kleiner Entschuldigungsbrief gekommen, aber bis heute dürfen halt Mitglieder da immer noch studieren und so. Das ist halt irgendwie nicht konsequent genug, finde ich, nach dem, was da passiert ist.
Ja, aber du siehst das ja, dass das anscheinend da sehr tief verwurzelt ist mit diesem anderen, mit dieser anderen Veranstaltung da von irgendeiner anderen Fakultät.
Ja, auch hätte, macht doch eine Motto-Party, weiß ich nicht, Harry Potter oder keine Ahnung was, aber politisch unkorrekt. Also.
Nö, da wollte man halt mal einmal.
Ja, wahrscheinlich ein bisschen.
Sagen, wie es richtig ist, was man nicht mehr sagen darf.
Was man, genau, nochmal. Man darf das dann noch sagen. Ah, super, ey. Ja, also ich fand den Fall wirklich, hat mich mega mitgenommen irgendwie. Auch irgendwie so, weil es so ein bisschen, ja, natürlich gibt es das nebenan, ne? Das sollte mich eigentlich nicht schockieren, aber ja, war irgendwie da von so einer Uni, die gewinnt irgendwie auch immer in Europa-Rankings so schon super auf Platz 1 ja, gewonnen.
Die KU Leuven kennt man.
Kennt man, Leuven, ne? Wird die auch genannt. Leuven ist ja, das ist schon heavy auf jeden Fall. Obwohl Leuven an sich ist eine sehr, also gut, das hat nichts damit zu tun, sehr, sehr schöne Stadt. Können wir mal hinfahren, ist sehr schön dort. Sehr viele Kneipen.
Können wir ein paar Eier an das Verbindungshaus werfen.
Ja, wenn es das, naja, das ist ja in Antwerpen, ne?
Das, ja, aber die haben ja bestimmt
in dort Leuven auch. Ich weiß nicht, ob das da, ja, von mir aus können wir Eier werfen gehen. Und Pups.
Dies ist kein Aufruf zur Straftat, das will ich hier nochmal kurz sagen. Wenn jemand jetzt Eier an die KU Leuven oder an dieses Haus wirft.
Meinst wir werden verklagt dann?
Man darf nicht zu Straftaten aufrufen. Wir
keine Eier werfen.
Wir befürworten das auch nicht.
Nein, das würden wir. Wir befürworten keine Eier werfen, sorry. Ja, Raffi, dann wird es, glaube ich, wieder Zeit für unsere. Hallo?
Ja.
Guilty Pleasure. Du hast eben, bevor wir die Folge gestartet haben, gesagt, du hättest ein Guilty Pleasure Verkleidung.
Ja.
Habe ich nicht verstanden.
Es geht ja jetzt auf Halloween los. Nicht, dass ich ein besonders großer Fan wäre, aber ich dachte, das wäre ein guter Zeitpunkt, um mal über Verkleidungen zu sprechen, peinliche.
Ja, hau raus.
Ich war mehrfach als Fee verkleidet an Karneval.
Was ist daran peinlich?
Oder an Fasenacht.
Karneval, du bist hier in Aachen, es heißt Karneval. Ja, oder Fastelovend.
Da war ich in der Fasenacht unterwegs.
Ja, okay, jetzt bist du hier. Okay, das klingt auch nicht gut, wenn ich das sage. Ja, aber was ist denn peinlich daran, dich als Fee zu zu verkleiden, weil du ein Mann bist und ein weibliches Kostüm anhast. So, jetzt geht's hier los, passt auf.
Nee, weil es einfach nicht so, weil es einfach trashy auch aussah. Also wenn ich
und du dann, hast mir gesagt, dass die ganzen Mädels auf dich abgefahren sind in deinem kleinen Tütü und so.
Ist auch so, aber das, boah, aber ich war halt am Ende des Abends, sah ich einfach aus wie eine Crack-Elfe.
Süß, wie von Disenchantment.
Ja,
diese,
ja, ja,
diese.
So sah ich halt aus. Und die, also wir waren zu dritt und wir sahen alle so aus.
Serientipp
übrigens. Da war nichts mehr süß oder so dran. Wir sahen einfach aus wie Crack-Elfen.
Ja, aber das lag ja wahrscheinlich auch daran, dass ihr, also nicht Crack genommen habt, aber wahrscheinlich sehr viel.
Ja, das lag vor allem auch dran, dass man, dass wir dann, also wir hatten solche Flügel an und die waren bespannt mit so einem relativ dünnen synthetischen Stoff.
Okay.
Und der und diese Flügel und mit so Draht gebogen und es war halt einfach.
Hast du da noch Bilder von?
Nur ein oder zwei von den Partys. Und diese Flügel sind halt dann einfach irgendwann ranzy und dann verliert man seinen ganzen Kram, den man dabei hat. Und dann, wir hatten so Tattoos auf den, auf dem Rücken oder auf den Schultern.
Was denn für Tattoos? Welche?
So Elfen-Tattoos, so große. So Einmal-Tattoos. Und die fangen dann an, weil man ja auch schwitzt und so, dann so abzubröckeln. Und dann sieht man einfach ranzy aus.
Okay, dann musst du mir auf jeden Fall mal ein Bild von zeigen.
Ja.
Ich darf es aber nicht posten wahrscheinlich danach.
Nee, was ist denn dein peinlichstes Kostüm oder peinlichste Kostüm-Story?
Ich habe eigentlich keine, glaube ich. Ich war halt mal ein Jahr als Kurt Cobain verkleidet und meine Generation hat das alles nicht erkannt. Und das war dann immer so, wer bist du denn? Und das sah echt, ich sah halt wirklich, du kennst die Bilder,
ich kenn,
ne?
Ich kenne das Bild, ja, das
und
sieht
sah,
echt
ich,
gut aus.
Sah ich gut aus? Sah ich aus wie Kurt Cobain?
Ja, sieht schon gut aus.
Ja, ich hatte halt diese Wintermütze an und so eine weiß große Sonnenbrille und ein kariertes Flanellhemd und mir ein Bart gemalt. Und alle so, wer bist du denn? Ja, ja, Nirvana? Nee, kenne ich nicht. Ja, tschüss, kauf dir dein Kölsch alleine. Da waren wir noch nicht zusammen. Da war ich noch mit, oh, da war ich aber auch nicht Single. Aber ich habe auch niemanden betrogen, wollte ich noch sagen. Ah, ist egal. Ist jetzt noch eine andere
Keine
Story.
Keine Karnevalsküsschen verteilt.
Nee, ich bin treu wie ein Golden Retriever tatsächlich.
Auch so dumm.
Hallo?
Sorry.
Boah, du bist voll was denn für dumm? Wir passen auch jetzt hier Beziehungsstreit live im Podcast.
Golden Retriever sind süß.
Meine Mama hört zu, ne? Wenn die das hört, dass du mich als dumm beleidigst.
Kriege ich keinen Grünkohl diesen Herbst.
Nee. Nur weil du meinst, dass du Doktor bist. Meinst du jetzt, du wärst schlau oder was?
Nee, das okay. Hat jetzt einfach nur als Disc gepasst. So, Frau Katrin Spahn, du hast bestimmt auch noch eine Guilty Pleasure-Kategorie, die jetzt mir entgegengeworfen wird.
Ja, Guilty Pleasure-Kategorie nicht, aber ein Omane der Woche habe ich.
Oh, du hast diverse Omanes der Woche.
Ich hatte letzte Woche das größte Omane der Woche. Du weißt es, ne?
Ja.
Also ich hatte eine Woche Urlaub. Bin zur Sparkasse gegangen, musste Geld abholen. Wir wissen ja alle, es ist nicht schlau, mit viel Geld im Portemonnaie rumzulaufen. Ja, 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 ihr dürft mir alle mal auf den Kopf hauen, ist gut. Bin dann noch in Netto gegangen und dachte, komm, ich kaufe noch schnell eines, passiert ja sowieso nichts. Am nächsten Morgen wollte ich wieder einkaufen gehen, hatte irgendwas vergessen. Portemonnaie weg. Und jeder, der mich kennt von meinen Freunden und Freundinnen, weiß, das Portemonnaie ist wahrscheinlich irgendwo in der Couch. Wir hatten schon mal eine Sparkassenkarte im Kühlschrank gefunden von mir. Also, ne, davon gingen wir aus. Dann sah ich aber leider dann, dass von meiner Bankkarte, die ich übrigens gesperrt habe, also kleiner Tipp an euch, wenn ihr eure Sparkassenkarte sperren müsst, sperrt auch immer die Kontaktlosfunktion. Das machen die nicht automatisch, macht das. Und auf jeden Fall haben sich dann irgendwie zwei Typen oder zwei Frauen oder gemischt oder eine Gruppe oder keine Ahnung, wer halt einen schönen Tag bei Kaufland gemacht. Und
die haben sich gegönnt, könnte man sagen.
Die haben sich richtig gegönnt. Und dann bin ich zur Polizei gegangen. Ich hatte also schon einen kleinen Menti B, einen Mental Breakdown.
Ja, nicht nur einen,
ey. Arme Raffi. Bin dann zur Polizei gegangen und jetzt kommen wir zu meinem Omane. Der Polizist nahm dann meine Personalien auf.
Also jetzt kommt halt erst das Omane.
Jetzt kommt
nicht
das Omane.
Der verlorene, / geklaute Geldbeutel, das viele Geld, was da drin war, oder?
Das habe ich, erinnere mich nicht daran. Auf jeden Fall sagte der Polizist dann, also ihr müsst euch vorstellen, ich saß da mit verheulten Augen, sah völlig fertig aus, völlig fertig. Und dann sagt er zu mir, sind Sie ledig? Und ich gucke den an und sag, ja, aber ich bin aber in einer Beziehung. Und er guckt mich an. Er so, ja, das interessiert mich nicht, sagt er. Ich muss nur ihre Personalien aufnehmen. Und ich dachte halt, der baggert mich übelst an, aber dabei musste er das halt einfach nur aufschreiben. Und das war, und dann musste ich danach noch eine Stunde sitzen. Das war so peinlich, weil ich halt dachte, er baggert mich an. Und ich dachte mir so, nee, Kathi, wollte er halt nicht.
Und dann sah er auch noch gut aus.
Ja, der sah schon gut aus. Aber ja, egal. Ja, schade. Er hätte mir ja wenigstens mal sagen, hätte mich ja nicht so auflaufen lassen müssen, aber ist okay. Sehr geehrter Herr Polizist, ich weiß, Sie müssen das machen. Ja, Portemonnaie weg, Geld weg, Karte gesperrt, alles weg. Eventuell wird eine Gegenüberstellung stattfinden, da halte ich euch dann auf dem Laufenden.
Du solltest diese Woche dahin.
Die haben sich nicht bei mir gemeldet, die Creepo. Also wenn einer das von der Creepo Aachen hört, können mich anrufen, ne? Ja, das war mein Omane der Woche auf jeden Fall. Guilty Pleasure habe ich eigentlich, glaube ich,
nee, wir müssen das nochmal aufheben für die nächsten Folgen, glaube ich.
Ja, ich glaube, ich habe für die nächste Folge eine gute Kategorie. Ja, erzählt uns doch mal, ob ihr vielleicht auch im letzten Monat so ein richtig schönes Omane hattet, was ihr uns mal erzählen wollt.
Oh, wir könnten eine Verlosung machen für das Omane des Jahres.
Und was willst du verlosen?
Das können wir uns ja noch überlegen. Also in der nächsten Folge geben wir hier die Preise bekannt. Und ihr könnt doch mal anfangen, uns eure Omane-Stories des Jahres zu schicken. So langsam gehen wir dann doch auf das Jahresende zu. Und wir verlosen dann vor Weihnachten das Omane des Jahres.
Okay. Es wird auf jeden Fall irgendein Geschenk sein, was mit Ofenkäse zu tun hat, wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich mit Essen. Ich würde jetzt mal tippen, dass ihr irgendwie einen Fresskorb bekommt,
ja,
aber wir überlegen uns was Gutes.
Ja, mit Ofenkäse verschicken wird ein bisschen rancy, ne? Ja, wir gucken mal, wie wir das machen. Aber es gibt auf jeden Fall einen kleinen Fresskorb, vielleicht mit unseren Lieblings-Guilty-Pleasure-Essenssachen drin.
Oh ja.
So Salathütengewürze und sowas alles. Dann müssen wir uns noch um Maggi und sowas alles. Ja, das machen wir. Also sendet uns die auf jeden Fall mal zu. Und ja, wir sagen auf jeden Fall bis dahin.
Schön war.